einmal zwischendurch ein kleines Gespräch zu führen. Nach dem Gespräch wird die Lesung selbstverständlich fortgesetzt werden. Es bietet sich jetzt doch an, nach dieser Einleitung und nachdem Sie ganz am Anfang auch eine Anspielung auf das berühmte Adorno-Zitat nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, sei barbarisch gegeben haben, damit anzufangen, dass man noch einmal dieses Zitat aufgreift. Ich meine, Adorno hat es ja bekanntlich zweimal wieder zurückgenommen und selbst gesehen, dass sein Satz nach Auschwitz Gedichte zu schreiben sei barbarisch obsolet geworden war, nachdem etwa Gedichte von Paul Celan oder Nelly Sachs, von Theodor Kramer oder auch Ingeborg Bachmann da lagen. Aber kann man das nicht doch auch für den jüdischen Witz überlegen, ob nach Auschwitz jüdische Witze erzählt von Nichtjuden, darauf möchte ich jetzt den Finger legen, überhaupt tragbar sind. Für den jüdischen Witz ist er etwas charakteristisch. Anders als beispielsweise die Witze, die die Schweizer über die Österreicher machen, oder die Witze, die die Tiroler über die Burgenländer machen und die Bayern über die Preußen, Juden über Judenwitze machen. Also es ist eine andere Konstellation, es ist eine andere soziale Dimension in dem Ganzen. Und ich frage mich, ob es überhaupt noch möglich ist, dass Nichtjuden solche Witze erzählen, dass wenn Juden oder solche, die sich zur jüdischen Tradition bekennen, solche Witze erzählen können, nach wie vor liegt auf der Hand, das beweist dieses Buch am besten, aber ob es Nichtjuden auch könnten.
Also ich verstehe ja das Zitat vom Adorno. Ich weiß schon, was er gemeint hat. Er hat natürlich nicht so, wie der Thomas Bernhard gesagt hat, die Österreicher sind 6 Millionen Dopsüchtige. Wir wissen schon, dass es nicht 6 Millionen sind, aber wir wissen, was er gemeint hat. Und so weiß ich, was Adorno gemeint hat. Ich finde es auch richtig, was er gesagt hat. Auch wenn er es zurückgenommen ist, finde ich auch richtig. Ich habe mich diese Frage die ganze Zeit gefragt und ich habe solche Skrupel gehabt, das überhaupt alles zu schreiben. Und ich habe mir überlegt, wem soll ich das geben zu lesen? Wer soll das beurteilen, ob das überhaupt möglich ist? Es kommen ja dann, ich meine, die Frau Pollack, das ist ja vergleichsweise harmlos. Da geht es ja, wie gesagt, um eine alte Wiener Jüdin, die ja gar keine Jüdin, also ich meine, war schon eine Jüdin, aber war übergetreten und so. Also das sind Witze, die könnten auch über die Frau Sofferl vom Naschmarkt sein oder so. Aber es kommen ja dann viele Witze oder auch Geschichten, die schon halt genauso erzählt wurden und auch diese Witze erzählt wurden, um Juden verächtlich zu machen, nicht?
Es gibt schon judenfeindliche Tendenzen bis hin zu antisemitischen Tendenzen in diesen Witzen,
die aber die Juden selber bedient haben, diese Klischees, nicht? Ich schreibe dann auch später drüber. Ich habe nicht gewusst, dann ist natürlich klar, das habe ich jetzt wirklich nur anklingen lassen, aber ein jüdischer Witz gehört natürlich, sag ich, im jiddischen Ton erzählt. Jetzt ist das ja unglaublich gefährlich. Allein, wenn ich mir jetzt hinsetze und es sitzen vielleicht hier gläubige Juden unten und ich sage, da sagt der eine zu, sagt er, hören Sie auf, so ist mein Großvater umgebracht worden. Da ist auch der SS-Mann gesagt, Sie werden jetzt ins KZ kommen. So hat uns hat er, na, klar, das ist ich weiß es auch nicht. Ich habe mich entschlossen, nach großer, langer Gewissenserforschung, ich bekenne mich dazu, weil ich es so gehört habe, weil ich es auch in Israel, das schreibe ich hier auch, als ich 1982 dort war, habe ich es dort von emigrierten Juden, über die ich einen Film gemacht habe, auch so gehört, die also ihr Leben gerettet haben vor den Schlechtern, die sie so verunglimpft haben in diesem Ton. Der Hausmeister im zweiten Bezirk, mit dem man gestern noch gut war, hat am nächsten gesagt, na du Jude, du bist jetzt ins Gefängnis. Also das ist natürlich wahnsinnig heikel. Und ich würde zwischen Juden und Nichtjuden versuchen, gar nicht zu unterscheiden. Weil auch das ist ja schon wieder, führt ja schon wieder in Teufelsküche. Meine Formel, die ich ja kurz vorgelesen habe, ich glaube, dass man die Lauterkeit spürt, die dahinter steckt oder die nicht dahinter steckt. Und es gibt natürlich noch bei Kindeskindern, so wie mir und anderen Kindeskindern, einen unausgesprochenen Code, wo das so läuft, wo man sagt, na, wie geht's denn, na, wie soll's mal gehen? Das sind alles keine Juden, da waren die Urgroßeltern mal Juden, aber so wird schon noch hin und wieder gesprochen. Das ist aber auch so vielbödig, da wird sich auch eigentlich lustig gemacht, über sich selbst, aber auch über die Juden, wissend, dass man das aber nicht darf. Es ist vertrackt. Ich habe dann eine Freundin von mir, die Hanna Lessing, die ja sehr bekannt ist, weil die den Nationalfonds leitet, gefragt. Und die hat gesagt, und die ist nun wirklich über jeden Verdacht erhaben, und die hat gesagt, du, es ist dein Buch, du steh dazu, was du hier machst und tust und schreibst, und es werden dich manche bashen und auch dazu steh. Es ist dein Buch und du hast es so geschrieben und schreib es so. Ich wollte es dem Eisenberg zeigen, mit dem ich ganz gut bin, aber ich habe mir gedacht, na, was soll jetzt der arme Rabbi mir sagen? Dann schreibe ich am Schluss im Vorwort, der Rabbi hat es genehmigt, dann wird er wieder von der Gemeinde totgeprügelt. Also es ist fatal.
Das Problem ist, dass es Prototypen sind.
Ja.
Also so wie die Frau Pollack Prototyp ist für das neureiche jüdische Großbürgertum, sind andere wieder Prototypen für die Ostjuden, die nach Wien gekommen sind.
Oder auch Prototypen für die Verhaltensweisen. Ja. Ich lese ein bisschen was aus dem Geschäftskapitel. Das sogenannte geschäftstüchtige Jude. Naja, er ist wirklich geschäftstüchtig. Was soll man machen? Es hat einmal der Frederick Morton, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, ein Weltschriftsteller, mit dem ich befreundet bin, ein Wiener Jude, der mit 14 geflüchtet ist und ein amerikanischer Bestsellerautor wurde. Der hat einmal ein Buch von mir vorgestellt, vor vielen Jahren ein anderes, und hat gesagt, ich jogge jeden Tag durch den Central Park, seit 40 Jahren. Und ich ärgere mich seit 40 Jahren jeden Tag, wenn ich an einem Schild vorbei jogge, an dem steht, zur Erinnerung an 6 Millionen Helden. Es waren keine Helden, sondern es waren Menschen wie du und ich, gute, böse, Betrüger, Diebe, Mörder, charakterlich Schwache, charakterlich Starke. Der einzige Unterschied, sie waren Juden, wobei man nicht einmal das weiß, was das eigentlich ist. Auch darauf komme ich zu sprechen, aber das führt zu weit. Und hat damit sagen wollen, allein das ist ja schon, diese Unterscheidung ist ja schon so gefährlich, weil es schon wieder in eine Richtung führt. Also, ich habe mir Ihre Frage Monate gestellt. Ich hab, also bei jeder Seite gesagt, na, das kann ich eigentlich nicht so schreiben. Da habe ich gesagt, na, soll ich das jetzt wieder einmoderieren und mich entschuldigen auf der anderen Seite? Bis jetzt hat noch niemand geschimpft.
Ja, es gibt ja auch die andere Position. Ich meine, Stephen Beller, der amerikanische Historiker, hat ein Buch über die Juden von Wien geschrieben und ist dann vielleicht nicht ganz zu Unrecht heftig attackiert worden, weil er, indem er über die Juden von Wien geschrieben hat, im Grunde wieder, so haben jedenfalls viele kritisch angemerkt, wieder jene Unterscheidung getroffen hat, die 1938 die Nazis getroffen haben.
Ja.
Also es wäre eine Rückkehr zur Normalität, wenn es diese Problematik, von der wir jetzt geredet haben, gar nicht mehr gäbe.
Ich synchronisiere morgen einen Film über den Viktor Frankl. Den macht der Mann, der lange Land der Berge gemacht hat, macht er jetzt für Servus TV einen kleinen Film über den Viktor Frankl. Und im Zug her habe ich den Text gelesen und habe ihn aus dem Zug angerufen und gesagt, du, da ist ein Satz drin, da kriege ich Bauchweh. Der hat ungefähr geheißen, als der Frankl nämlich eine Rede gehalten hat am Heldenplatz, wo er gesagt hat, es muss Schluss sein und man muss drüber hinweg, wurde er irrsinnig angegriffen. Und nun war er wirklich gläubiger Jude, war aber seine Logotherapie war eigentlich für die Sinnfindung und für das, also wurscht, das hat irgendwie zusammengepasst. Und der Lutz Maurer, der diesen Film macht, hat geschrieben, daraufhin bekam Frankl viele Angriffe und böse Kommentare von Juden. Habe ich gesagt, du, das kannst in einem Dokumentarfilm, den Satz spreche ich dir nicht. Böse Kommentare von Juden, das geht nicht. Du kennst die Geschichte, ich kenne die Geschichte, aber wenn das einer hört im Fernsehen, sagt er, ja, bitte, wer hat diesen Kommentar geschrieben, nicht? Und so habe ich das gesagt, das muss man abmildern, muss sagen, auch von jüdischer Seite gab es hier bestimmte Einwände und so weiter. Also das kann man sagen, aber böse Kommentare von Juden, das geht heute nicht, nicht? Also da bin ich dann schon auch durch das Buchschreiben vielleicht ein bisschen sensibel geworden, aber das ist genau das Thema, nicht? Dass damit unterscheidet man sofort, nicht? Aha, die Juden haben böse Kommentare gemacht, ne? Es ist, ich habe einmal in der Zeitung einen Artikel geschrieben, da ging es auch wieder, es ging um den Burger, nicht den Philosophen Burger, der geschrieben hat, man kann nicht mehr sich betroffen fühlen. Es ist vorbei, wir sind nicht mehr betroffen, wir können 100.000 Mal den KZ-Film sehen, man fühlt sich weder schuldig noch betroffen, es ist vorbei wie die punischen Kriege. Dafür wurde er auch sehr gebasht und ist seitdem in der Versenkung verschwunden, darf gar nichts mehr sagen. Und da habe ich einen Artikel geschrieben, wo ich sinngemäß schreibe, solange dieses Thema nicht von jedem, der sich damit beschäftigt, vom Opfer wie vom Täter, wie vom, egal von wem, ausschließlich aus lauteren Beweggründen behandelt wird, so lange wird das Thema, wird die Wunde schwerend bleiben. Irgendwie ist bei der Behandlung dieses Themas bei jedem immer ein bisschen eine Absicht dahinter. Irgendeine Absicht ist immer dahinter. Und das macht dieses Thema immer blutig und nicht heilend. Und solange dieses Thema nicht ausschließlich mit lauteren Motiven behandelt wird, wird es, abgesehen davon, dass die Einmaligkeit natürlich schon was Gewaltiges ist.
Ja, es macht es ja auch schwierig, sogar Texte heute mit neuen Augen zu lesen, die lang vor 1933 geschrieben worden sind und in denen Juden eine dubiose Rolle gespielt haben. Ich denke jetzt nur, um noch einmal vielleicht auf Schiller zurückzukommen, den Lieblingsautor der Frau von Pollack an die Räuber. In diesem Buch kommen auch sehr viele Moritz-Geschichten vor. Sie alle wissen, dass in den Räubern ein Moritz eine zentrale Rolle spielt, nämlich Moritz Spiegelberg. Der ist eindeutig als Jude charakterisiert, er jiddelt auch zeitweise und er ist, dieser Moritz Spiegelberg, ist jene Figur, die die Geschichte von dem Zäzilienkloster erzählt, die dazu geführt hat, dass die Räuber lange Zeit in Schulen, insbesondere in Klosterschulen, gar nicht gelesen werden durften und sozusagen der Zensur anheimgefallen sind, weil Spiegelberg von der Vergewaltigung der Nonnen im Zäzilienkloster erzählt. Aber auch das ist jetzt im Nachhinein gelesen sozusagen der Prototyp eines Juden, eines Juden, der ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität hat und außerdem in diesem Stück die Vergewaltigung von Nonnen geradezu feiert. Daraus jetzt Schiller einen Strick zu drehen, wäre natürlich vollkommen fatal. Aber ich glaube, selbst solche Stellen heute adäquat zu inszenieren, ist gar nicht einfach.
Die Frage ist natürlich, warum Schiller es den Juden erzählen lässt. Damals sicher ein Skandal, dass es überhaupt vorkommt im Stück. Und vielleicht sagt er, na gut, wenn es der Jude erzählt, dann ist er schuld. Ne? Und nicht ich als Autor. Es hätte ja auch der Franz erzählen können.
Naja, und Moritz wird ja auch nicht als Identifikationsfigur hingestellt, sondern als ein Prototyp der Räuber. Ja. Also als ein Verbrecher. Er wird ja als Verbrecher auch klassifiziert. Jetzt, weil wir schon beim Theater sind, hätte ich eine ganz andere Frage. Es kommen nämlich ab und zu in diesem Buch Seitenhiebe auch auf das zeitgenössische Theater vor. Die bleiben aber so versteckt und bleiben also kleine, nicht sehr weit konkretisierte Seitenhiebe. Möchten Sie die mal ausführen ein bisschen?
Na, ich habe gestern war bei einer Pressekonferenz, Reichenau, Festspiele, wo ich was spiele, und da hat es geheißen, haben die Intendanten gesagt, wir spielen jetzt dieses Jahr Schnitzler ganz wienerisch. Da habe ich gesagt, na, das ist gar nicht notwendig zu sagen wienerisch, man muss nur sagen, so wie Schnitzler es geschrieben hat. Und aha, ja, sage ich, ja, lernen Sie Schnitzler, Herr Reporter. Und habe dann, und damit habe ich das Thema gleich angeschnitten, aber meine Polemiken sind schon gewohnt, darum haben sie gar nicht reagiert, habe ich gesagt, dass das Großdeutsche Theater, das jetzt allenthalben herrscht und dem auch das schmalbrüstige österreichische Feuilleton hinten reinkriecht, dass in diesem Theater alles Österreichische zur entarteten Kunst erhoben wird. Und dass österreichische Schauspieler und Österreichisches alles entartete Kunst sind, nicht? Dass aber der Anschluss rückgängig gemacht wurde. Dass halt das vergessen wurde, offenbar in der deutschen Imperialismus-Neurose. Und dass ich finde, dass wenn man dem Dichter eine Sprache stiehlt, so wie es bei Schnitzler zum Beispiel geschieht, weil man sagt, um Gottes Willen, doch nicht wienerisch, dieses parfümierte Schönbrunnen, furchtbar, jetzt fangen die Schauspieler wieder so an. Das ist ja gar nicht gemeint von Schnitzler. Schnitzler hat sehr genau, wenn er sagt, hast gesagt, so ist das nicht, dass er dem Schauspieler einfällt, er redet halt, sondern das hat der Schnitzler so geschrieben. Und der wird sich ja schon was dabei, ich unterstelle ihm, er hat sich dabei was gedacht. Das wird aber heute im Großdeutschen Theater negiert, sondern es wird bochumerisch gesprochen. Weil es geht um den Plot und nicht mehr etwas, was dieser österreichische Veaner-Typ da hingefusselt hat. Ne? Und das ist das, was ich mit, also gut, ich habe zum Theater überhaupt kein Verhältnis mehr, aber das ärgert einen manchmal und es wird immer als Chauvinismus ausgelegt. Der Jerzy Gruzsa, wir haben über den Sperber, wurscht, das führt jetzt so weit, um Gottes Willen. Also, wurscht. Der Jerzy Gruzsa, ein großer Schriftsteller, hat auch gesagt, es geht nicht mehr um die Herkunft der Sprache, sondern es geht um ihre Vergleichbarkeit in einem internationalen Code. Und darum ist er für Minderheitensprachen eingetreten. Und darum wollte er, dass slowenische Bücher erscheinen, slowakische Bücher etc. etc. Und darum bin ich für eine Beibehaltung der österreichischen Literatur. Schnitzler ist nun mal in Österreich geschrieben, österreichisch geschrieben, und gehört meiner Meinung nach so gespielt. So wie man den Hauptmann von Köpenick heute in Guatemala nicht spielen kann. Tut mir leid. Es wird halt dort irgendein Kutscher sein oder irgendein Mensch, der halt irgendwas erlebt, aber kein Mensch wird verstehen, was da los ist. Dass die ganze preußische Militärwahnsinn dahinter steckt und so weiter. Das kann man auch nicht verwienen und sagen, da geht es nur um den Blut, jetzt spielen wir das als wienerisch.
Ja, jetzt gut. Weiß ich.
Da ist schon viel.
Von Gruzsa reden, muss man vielleicht doch hinzufügen, dass Jerzy Gruzsa eigentlich den Mannes-Sperber-Preis hätte bekommen sollen im vergangenen Jahr, aber vor der Preisverleihung gestorben ist. Die Preisvergabe wird jetzt in 10 Tagen oder 12 Tagen in Wien stattfinden. Miguel Herz-Kesternek wird die Laudatio halten. Und in dieser Laudatio sagen Sie oder werden Sie sagen, dass das Streben um Toleranz für Gruzsa ein ganz besonders zentrales Anliegen gewesen ist, ja. Weil, so sagen Sie einmal, niemand nur Recht hat.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Satz, der über diesem Buch stehen könnte, dass niemand immer nur Recht hat.
Ja, ja. Wie gesagt, meine Skrupel waren genau das, was Sie angesprochen haben. Und jetzt bin ich halt froh, wenn es nicht als reines Witzebuch gesehen wird. Nicht? Es ist immer sehr schwer. In den angelsächsischen Ländern gehört es zum guten Ton, doppel- oder mehrfach begabt zu sein. Im deutschsprachigen Raum ist es das Schlimmste, was man tun kann. Ein Schauspieler, der gleichzeitig Schriftsteller ist, kann beides nicht sein. Und kann auch offenbar beides nicht. In England ist der Physik-Nobelpreisträger, schreibt gute Krimis, die millionenfach gekauft werden und keiner findet was daran. Hier ist das sehr schlimm und drum wird die Schriftstellerei eher so abgetan. Naja, jeder Schauspieler schreibt einmal ein Birkel mit einem Ghostwriter, der hat halt auch eins geschrieben. So ein bisschen. Nicht? Ich habe lange überlegt, soll man das Wort Witz überhaupt aufs Titel, naja gut, das sind jetzt wieder lauter Insider.
Ja, aber es könnte auch ein Satz drüber stehen, der auch von Gruzsa stammt, je weniger man die Nachbarn kennt, desto leichter fällt es, sie nicht zu mögen.
Ja, ja, ja. Ja. Das könnte drüber, ja. Übrigens hat mir den Satz erst vorgestern jemand gesagt von Grosjean, den kannte ich gar nicht. Den hat er vor vielen, vielen Jahren in ein Buch geschrieben. Und das hat mir ein Bekannter, der gesagt, du, da hab das, ich schaue, was der da hereingeschrieben hat. Und der Satz hat mir so, dass ich ihn in die Laudatio, das ist ein toller Satz. Je weniger man die Nachbarn kennt, desto einfacher ist es, sie nicht zu mögen.
Ich glaube, der Satz könnte ganz gut über diesem Buch stehen und deshalb würde ich vorschlagen, dass Sie noch einmal
weiter, ja, wollen Sie noch
lesen?
Ja, ja, gut. Danke.